Rasenfunk Kurzpass. Wir wollen mal wieder auf den deutschen Frauenfußball blicken. Ist ja schon eine Weile her, dass wir das gemacht haben. Hier in Rasenfunk Kurzpass Nummer 186 mit zwei formidablen Gästen, die ich euch gleich präsentieren werde. Hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Kurzpass Nummer 186. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter, aber ich bin total unwichtig, denn es geht hier um meine Gäste und die sind toll. Zum einen Jana Lange vom Sportinformationsdienst SID. Sie ist auf Twitter, je nachdem wie ihr wollt, entweder die J-EL, werde ich verlinken in den Shownotes, oder die SID-Lange. Das eine ist wahrscheinlich das höchst professionelle und das andere das zutiefst private. Hallo Jana.
Hallo.
Schön, dass du mal wieder hier mit dabei bist. Und
ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Und dann haben wir ein Urgestein der Fußball, Frauenfußball-Podcast-Szene hier. Sven Bayrich, L-Loco74 vom Podcast Lottes Erbinnen. Da überschlage ich mich glatt vor Freude. Hallo Sven, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, schönen guten Abend und Grüße nach Giesing.
Ja, genau. Wir grüßen uns hier innerhalb Münchens, aber das ist Corona-konform, nehmen wir hier remote auf. Das hat auch alles so ein bisschen seinen Sinn. Also, lasst uns blicken auf den deutschen Frauenfußball und justamente, nachdem die letzte Folge da abgedreht war, Jana, ist schier Unglaubliches passiert in der Frauenbundesliga und zwar Niederlagen von, haltet euch fest, liebe Hörerinnen und Hörer, Wolfsburg und vom FC Bayern. Was war da los? Gegenteiltag?
Tja, man könnte es so glauben. Ich war auch sehr mitgerissen, saß vorm Fernseher. Mhm. Wie es die Spannung auch wollte, waren die Spiele auch nacheinander. Das heißt, man konnte erst das eine Spektakel bewundern, dann das andere. Und ja, die Wolfsburgerinnen verlieren 1-2 bei der TSG Hoffenheim. Und ja, Meister Bayern München verliert 2-3 bei Eintracht Frankfurt. Ich weiß wirklich nicht, wann die beiden Teams am gleichen Tag mal verloren haben. Das muss ewig her sein. Mhm. Ja, spektakulär, aber genauso soll es ja sein, dass die Spannung tatsächlich dann an von solchen Spieltagen lebt und das Unvorhergesehene auch mal wieder passiert.
Aber absolut. Drei punktgleiche Teams liegen jetzt auf den ersten drei Plätzen. Bayern, Leverkusen und Eintracht Frankfurt, alle mit 15 Punkten. Sven, lass mal auf die beiden Spiele blicken. Du darfst jetzt dann gerne auswählen, mit welchem du anfangen möchtest. Wie kam es denn zu diesen Niederlagen?
Ach, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, vielleicht doch ein bisschen mit der etwas ungewohnten, zum einen vielleicht mit der etwas ungewohnten Belastung, mit der man jetzt auch mit dem neuen Format der Champions League jetzt zu tun hat. Mhm. Zum anderen muss man auch sagen, dass der FC Bayern im Spiel gegen Frankfurt nicht sonderlich gut aufgetreten ist. Und ich fand, dass die Frankfurterinnen das ziemlich gut gemacht haben. Und Bayern hatte auch teilweise eine sehr merkwürdige Aufstellung. Ich glaube, Lea Schüller war zum Beispiel auf Außen auch zu finden. Es sind momentan bei den Bayern, finde ich, relativ viele Wechsel innerhalb der Mannschaft, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt teilweise, worauf sich das begründet, ob das jetzt durchrotieren ist, also das berühmte Rotationsprinzip bei höherer Belastung, oder ob es damit zusammenhängt, dass die eine oder andere Spielerin momentan nicht so gut beim Trainer ankommt, im Training überzeugen kann oder in den Spielen überzeugt. Sophia Jakobsen zum Beispiel, die ja jetzt am Wochenende auch wieder auf der Bank gesessen ist. Das spielt sicherlich alles rein. Mhm. Der FC Bayern ist meines Erachtens nach in dieser Saison bei weitem noch nicht so im Flow wie in der letzten Saison.
Jana, wie fandst du das Spiel?
Ich würde weitgehend zustimmen. Es stand ja lange 0-0, ich glaube so bis zur 67. etwa. Mhm. Das ist natürlich immer gut für den Außenseiter und spricht auch für Frankfurt. Merle Froms im Tor hat einige Bälle gut gehalten, hat dann mit da die Null gesichert.
Absolut.
Das war noch bemerkenswert, fand ich. Und ja, dann bekommt so ein Spiel halt eine gewisse Dynamik. Ich glaube, das 1-0 für Frankfurt war nach einem Eckball, wenn ich mich recht entsinne. Das kann natürlich immer mal passieren, sagen wir mal so. Und dadurch, dass der Treffer dann relativ spät fällt, ja, und dann kam eine gewisse Dynamik rein und man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das hat die Münchnerin so ein bisschen aufgeweckt, würde ich mal sagen. Mhm. Hat nicht lange gedauert, 79. glaube ich, war dann der Ausgleich. Mhm. Sehr schön vorbereitet von Clara Bühl, die endlich wieder fit ist nach ihrer Verletzung. Ja, und dann schießt Bayern relativ schnell das zweite Tor und man denkt, okay, das war's.
Ja.
Und die Dynamik ist irgendwie innerhalb von wenigen Minuten völlig durchgedreht. Ja, und dann fällt tatsächlich in der 90. Minute noch das 3-2 für Frankfurt. Und da fand ich, hat man halt irgendwie gesehen, dass Bayern so eine gewisse Stabilität auch einfach abgeht. Also es ist zum einen der Flow, das sieht man, hat man auch zum Beispiel in der Champions League gesehen, fand ich gegen Benfica, dass da so ein bisschen das Selbstverständnis noch nicht so da ist. Aber dass dann solche Dinge passieren in der hektischen Schlussphase, ist, glaube ich, jetzt nicht komplett überraschend. Am Anfang einer Saison, wie du gesagt hast, Sven, mit neuer, höherer Belastung durch den neuen Champions-League-Modus mit mehr englischen Wochen. Aber ja, also wie gesagt, für die Liga ist es natürlich toll. Ich glaube, der Bayern-Trainer Jens Scheuer hat sich furchtbar geärgert über diese späte Niederlage. Also der war hinterher im Interview
sehr
äußerst
unsouverän.
Genau, so kann man es sagen. Oder auch sehr angefressen. Das sagt ja dann auch schon eine ganze Menge. Also war sicherlich so nicht eingeplant bei den Bayern. Und es war wahrscheinlich auch schwer zu verdauen, wie es dann letztendlich passiert ist. Und ich finde, wirken sie jetzt nicht komplett uneingespielt, also so viel hat sich ja auch nicht verändert, aber du hast natürlich wirklich das Problem, dass du versuchst zu rotieren, da werden tatsächlich dann mal unterschiedliche Spielerinnen zusammengestellt, hast du einige, die zurückkommen, wie eine Julia Gwynn, eine Clara Bühl, wie ich eben schon gesagt habe, das verändert natürlich eine gewisse Dynamik, ne, und dann sind die
Automatismen. Marina Hegering fehlt immer noch verletzt in der Abwehr.
Genau, das darf man auch nicht vergessen.
Das heißt, da spielt jetzt momentan Viggo Sötte hinten drin, Kumagai spielt hinten drin, die ich persönlich auch eher mehr im Mittelfeld als in der Abwehr sehe. Carina Wenninger ist mal drin, mal draußen. Und was man da halt auch so ein bisschen sehen kann, meine ich, bei den Bayern, das hat das Frankfurt-Spiel ganz gut aufgezeigt, ist, wenn du die Bayern extrem unter Druck setzt, sprich, wenn du sie sehr, sehr weit hoch anläufst und zupresst und vor allem gerade um den 16er rum, im 16er rum, dann geraten die Bayern ins Schwimmen. Das offenbart sich halt relativ selten, weil es sehr wenige Mannschaften tun. Und deswegen hat mich auch fast ein bisschen verwundert, das Auftreten der Eintracht jetzt am letzten Wochenende, ohne da jetzt vorgreifen zu wollen.
Ja, da kommen wir gleich zu. Lass mal noch kurz bei dem Spiel bleiben. Jana, hattest du noch was zu den Bayern zu ergänzen?
Nee, also grundsätzlich, wie gesagt, also ich fand's für die Liga fand ich super, auch von der ganzen Dynamik her, wie sich das entwickelt hat und so, weil das ist einfach cool zu sehen, dass eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, die ja auch letztes Jahr echt zu knabbern hatte, erste Saison nach der Fusion mit der Eintracht und viele junge Spielerinnen und viel Corona-Probleme letzte Saison auch gehabt und dass die dann in so einer Situation so eiskalt agieren und da wirklich in der 90. Das war auch echt ein schönes Tor von Sjoke Nüsken mit dem Kopfball, der auch nicht einfach war. Das ist schon, finde ich, gut. Es ist ein Ausrufezeichen, das den Bayern natürlich nicht gefällt, aber für die Liga ist es auf jeden Fall richtig, richtig gut.
Und was sagt das dann über Eintracht Frankfurt aus, jenseits von den Auswirkungen für die Liga. Also wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, dass die letztjährige Saison eher so ein bisschen enttäuschend war, ja auch nach der Fusion, also der SDFFC und die Eintracht haben ja fusioniert, wenn man so möchte, aber dass man schon damals schon feststellen konnte, schon in den ersten 5 Spielen hat man gesehen, grundsätzlich ist es eine Mannschaft, die ganz gut in der Balance ist, die jetzt nicht vorne oder hinten völlig auseinanderfällt. Was würdest du jetzt sagen, Jana, bedeutet das, dass es Eintracht Frankfurt nicht nur in dem Spiel, sondern wir kommen gleich auch noch aufs DFB-Pokalspiel später, ja dann auch nochmal schafft, einfach wirklich gegenzuhalten und zwar auch nach dem 1:2. Also das war das, was mich wirklich umgehauen hat. Also Maximiliane Rall macht diesen Doppelpack in der 79. zum 1:1, in der 83. zum 2:1 und du denkst, es ist vorbei, denn früher war es an diesem Punkt immer vorbei. Aber nein, dann kommen noch 2 Treffer in der 88. und in der 90. Was bedeutet das?
Ich glaube, dass die als Kollektiv tatsächlich, wenn sie einen guten Tag haben, sich keine Sorgen machen müssen, dass sie bei Top-Teams irgendwie untergehen oder schlecht aussehen. Die können die, glaube ich, jedem Gegner wehtun mittlerweile. Und was halt letzte Saison gefehlt hat, war die Konstanz. Und das ist natürlich jetzt noch ein bisschen früh, das so richtig zu sagen. Aber die haben eine gute Qualität im Kader. Die haben vorne eine Laura Freigang, die immer für ein Tor gut ist und auch als Typ, als Aushängeschild total super ist, die auch was darstellt, die auch was rüberbringt. Und ich glaube, wenn halt dieser Glaube da ist und diese Mentalität so da ist, dann kann das gut funktionieren. Also ich sehe die auf jeden Fall da vorne langfristig mitmischen.
Mhm. Man darf auch nicht vergessen, das haben wir auch bei Lottes Erben in so einem bisschen in unserer Saisonvorschau vergessen, unterschlagen, ist zum einen die Verletzung von Pavolek, die ja länger ausfallen wird. Ich glaube, Jana, berichtige mich, mit Kreuzbandriss. Mhm. Und wer, glaube ich, für Eintracht auch noch relativ wichtig ist, ist Praschnika. Das hat man auch teilweise in einigen Spielen in der Liga gesehen, weil sich nicht zu sehr alles auf Laura Freigang konzentriert. Und Praschnika ist halt auch eine Stürmerin, die auch immer für Tore gut ist.
Mhm, das stimmt.
Also Eintracht Frankfurt, so ein bisschen eine der Mannschaften der Stunde, ist jetzt eben punktgleich, wie ich es vorhin schon genannt habe, mit dem Bayern auf Rang 3 dieser Liga, 5 Siege, eine Niederlage erst. Und es wird jetzt dann am nächsten Bundesliga-Spieltag bei den Frauen am 5. November zum Topspiel kommen gegen den VfL Wolfsburg. Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Und das bringt uns ja ganz elegant, Sven, genau zu dieser zweiten Niederlage, die wir vorhin schon angesprochen haben. Hoffenheim gegen Wolfsburg, das fand vor dem Eintracht-Frankfurt-Spiel statt und man dachte eigentlich, na, jetzt können wahrscheinlich die Bayern von diesem Ausrutscher Wolfsburgs profitieren, der auch ein bisschen so ein Ausrutscher war, also die erste Halbzeit sehr dominant, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch erinnere, viele Chancen gehabt, die nicht genutzt. Und dann irgendwie das Ding, auch der Anfang der zweiten Halbzeit war, glaube ich, noch völlig irre. Und dann aber das Spiel aus der Hand gegeben. Also Biller hatte schon das 1:0 in der ersten Halbzeit erzielt. Das hat so ein bisschen das Spiel auf den Kopf gestellt. Und Rohr konnte dann aber ausgleichen. Und als man dachte, okay, ähnlich wie es später bei den Bayern sein sollte, okay, jetzt kippt es in die andere Richtung. Nein, Lena Oberdorf, 82. Minute mit einem Eigentor. Und das ist dann der Sieg für Hoffenheim. Wie hast du dieses Spiel gesehen?
Ja, ich glaube, ein Unentschieden wäre vermutlich beiden Teams gerecht gewesen, weil wenn man jetzt sagt, na gut, das 2:1 war halt ein Eigentor von Oberdorf, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich für die Wolfsburgerinnen. Wie du schon richtig sagtest, Wolfsburg war eigentlich überlegen in der ersten Halbzeit. Ich fand jetzt Hoffenheim tatsächlich gar nicht so stark in dem Spiel, dass man jetzt sagen könnte, sie hätten 3 Punkte verdient. Ich meine, am Ende gewonnen ist gewonnen und irgendwie hat man 3 Punkte immer verdient, klar. Aber es weiß ich so, jetzt sagen würde, okay, das hätte jetzt so ausgesehen, als würde Hoffenheim das Spiel gegen Wolfsburg noch gewinnen.
Ich würde da tatsächlich auch das ähnlich sehen. Wobei ich sagen muss, was mir bei Wolfsburg auffällt, sind halt schon einige individuelle Fehler so zwischendurch. Das ist sehr ungewöhnlich, finde ich. Also das sticht so ein bisschen heraus. Du hast da tatsächlich auch manchmal Fehlpässe, wo du dich fragst, wow, also wie kommt es dazu? Weil die sind auch tatsächlich nicht nur unter Bedrängnis passieren, sondern auch manchmal so. Das sieht dann halt schon auch noch ein bisschen so aus, als wird da hier und da noch ein bisschen der Umbruch nachwirken. Und ich meine, die gesamte Situation ist natürlich eine Herausforderung mit neuen Trainer, auch personeller Umbruch und dazu noch jetzt mittlerweile 3 Verletzte mit Alex Popp, Eva Pajor, Pia-Sophie Wolter, die halt langfristig fehlen oder schon länger fehlen. Gerade mit Pajor, ich denke mal, auf die war das Spiel ja auch so ein bisschen zugeschnitten in weiten Teilen. Und das dann in dem ganzen, in dieser ganzen Gemengelage, das zu bewerkstelligen, das kann, glaube ich, nicht ohne Reibungsverluste passieren. Und das ist wahrscheinlich dann so ein Symptom dann, wie so in diesem Spiel bei der TSG, dass da auch mal was schief geht und dann halt dieser unglückliche Moment mit dem Eigentor, das dann für die Entscheidung sorgt. Das ist natürlich, sowas passiert ja auch nicht ständig. Von daher, das würde ich jetzt mal so ein bisschen ausklammern als Momentaufnahme, aber insgesamt sieht man schon, dass beim VfL noch so ein bisschen was arbeitet und so eine gewisse Souveränität fehlt. Aber wenn ich so herausragend finde oder ja mit am herausragendsten finde, ist halt Svenja Huth im Moment. Die ist, finde ich, in einer richtig guten Form und war, glaube ich, in dem Spiel dann auch an dem Wolfsburger Tor beteiligt.
Da war ja auch der eine, ich glaube in der zweiten Halbzeit, wo Svenja Huth quasi in der nach hinten gelaufen ist, mit zurückgelaufen ist und hat quasi im eigenen Strafraum eine Hoffenheimerin weggegrätscht, beziehungsweise den Ball weggegrätscht, was ich fast ein Symbolbild eigentlich für die aktuelle Svenja Huth finde. Der ich momentan wahnsinnig gerne zuschaue, weil sie, ich finde sie nicht mehr so eindimensional, wie es früher ist. Du verfolgst den Frauenfußball einiges länger, als ich es tue. Du kennst Svenja Huth vermutlich auch noch ein bisschen länger und du kennst sie auch von der Nationalmannschaft. Würdest du da mit mir einhergehen, dass sie sich auf ihre alten Tage da auch nochmal weiterentwickelt hat, so eine Art Allrounderin geworden ist, eine Teamleaderin geworden ist?
Ja, das kann man durchaus sagen. Also vor allen Dingen diese Fitness finde ich überragend. Also das ist großartig, weil sie wirklich viele Meter macht im Spiel. Ja. Und dann siehst du sie trotzdem irgendwie in der 85. Dann nochmal einen Sprint ansetzen und dann nimmt sie einen Ball im Vollsprint total sauber auch noch an. Also das passt einfach hinten und vorne alles richtig, richtig gut. Tolle Technikerin und so und dann auch noch super im Abschluss. Sie ist echt. Also ich glaube, das ist die beste Svenja Huth, die wir bis jetzt gesehen haben, so wie du das auch sagst. Sie hat sich da zu einer sehr kompletten Spielerin gewandelt und jetzt ist sie natürlich auch sehr in der Verantwortung in Wolfsburg, wo Alex Popp nicht mit auf dem Platz sein kann. Da ist das natürlich auch nochmal was, woran man wachsen kann und ich glaube, das macht sie ziemlich gut, dass sie da die Mannschaft auch so ein bisschen lenkt, führt, aber auch schon deutliche Worte sagt, wenn mal was nicht so gut gelaufen ist. Das hat sie auch schon vor laufenden Kameras in dieser Saison gemacht. Und wenn wir gleich noch über den Pokal sprechen, da hat sie ja auch wieder ihr Tor beigesteuert. Mhm. Von daher, also das muss man so sagen, finde ich, sie ist im Moment super, super gut drauf. Und wer auch sehr gut eingeschlagen hat, finde ich bis jetzt, ist Jill Roort. Die spielt sich auch eigentlich in sehr vielen Spielen in den Vordergrund, in einer nicht einfachen Situation, wie gesagt, im Angriff. Finde ich, hat sie sich sehr gut integriert und macht da viele gute Aktionen, also nicht nur im Abschluss, sondern auch in der Vorbereitung. Ist eine tolle Spielerin, finde ich schön, dass sie in die Bundesliga gekommen ist und wie gesagt, da kann Wolfsburg sich, glaube ich, auf die Schulter klopfen für die Verpflichtung.
Mhm. Für die Verpflichtung ja, aber ansonsten gehe ich da tatsächlich gar nicht so mit bei Jill Roort. Ich finde, dass Jill Roort in Wolfsburg noch weit unter ihren Möglichkeiten ist und davon rede ich jetzt noch nicht mal von den 5 Toren, die sie wettbewerbsübergreifend geschossen hat, sondern jedes Mal, wenn ich Wolfsburg sehe und ich sehe Jill Roort, finde ich, dass sie bedeutend mehr könnte, von dem, was ich halt aus der Vergangenheit von ihr kenne, also oder sagen wir mal die Nationalmannschaft oder in Zeiten bei Arsenal oder bei Bayern.
Sven, also das war ein Eindruck, wenn ich, das, ob das ein bisschen die Umgebung ist, in der sie spielt, das war ein Eindruck, den ich gegen Hoffenheim hatte. Also gerade diese Anfangsphase der zweiten Hälfte gegen Hoffenheim, das war zum ersten Mal, fand ich, also wobei ich jetzt natürlich nicht jedes Wolfsburg-Spiel über die ganze Zeit sehen konnte bisher, aber da habe ich zum ersten Mal wieder so das alte Wolfsburg gesehen. Es gab viel Ballzirkulation um den Strafraum herum, ganz viele Durchbrüche an die Grundlinie, von da dann Hereingaben und wirklich eine ganze Reihe von Chancen. Und ich finde, genau in solchen Situationen kann ja dann, brauchst du dann eine Jill Roth, weil die ist dann, sie kann sowohl diejenige sein, die den Assist gibt, und sie kann aber auch diejenige sein, die vollendet. Also das vollendet natürlich noch ein bisschen besser, aber sie kann auch den Assist spielen. Und ich hatte das Gefühl, gerade ist es, wenn man nicht gerade Sven Yahut ist, die übrigens jetzt erst 31 wird, also alte Tage, was du vorhin gesagt hast, möchte ich doch mal ein bisschen einklammern, Sven. Das halte ich für eine etwas harte Definition von alten Tagen.
Alte Tage im Sinne von alt gedient.
Okay, gut. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, es ist auch sehr schwer gerade für die vermeintlichen Zielspielerinnen zu glänzen, weil eben bei Wolfsburg diese Phasen, finde ich, immer noch selten sind, in denen man wirklich viele Chancen herausspielt.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und natürlich auch, wie Jana gerade sagte, wenn das Spiel auf Eva Pajor zugeschnitten ist vorne, das hat man ja in den ersten Spielen gesehen, wo eigentlich fast nur Eva Pajor für Wolfsburg getroffen hat und die dann jetzt weg ist und man sich jetzt wieder umstellen muss und die neue Stürmerin aus den Niederlanden, Jana, hilf mir kurz.
Joel Smits?
Genau, Joel Smits, offensichtlich auch noch Probleme hat, sich in Wolfsburg einzufinden. Hm.
Und auf der anderen Seite, Jana, haben wir Hoffenheim. Bei Hoffenheim fand ich dieses 2:1, also egal, ob das jetzt, wie das jetzt zustande kam, das haben wir jetzt schon eingeordnet, aber es fand es trotzdem bemerkenswert. Denn Hoffenheim hat wenige Tage vorher bei Arsenal gespielt, sehr deutlich 0:4 verloren. Das war viel deutlicher, als es hätte sein müssen. Also man hatte eine ganze Reihe von Chancen, aber man hat auch die, also dass 4 Tore dann reingegangen sind, war jetzt nicht komplett zufällig. Also es war schon einfach eine schwierige Niederlage, schwer zu verarbeiten. Jetzt kommt man dann mit diesem 2:1 zurück und wir können ja dann gleich noch über den DFB-Pokal sprechen. Wo siehst du denn die TSG in ihrer Entwicklung?
Oh, das ist ein bisschen schon schwierig einzuordnen, aber ich bin wie du angetan davon, dass sie so eine hohe Niederlage, dieses 4:0 von Arsenal, dass sie das so gut hinter sich lassen. Also insgesamt finde ich erstmal grundsätzlich kann man denen ganz gut zuschauen beim Fußball spielen. Also das ist eine Spielweise, mit der kann ich was anfangen. Das sieht auch so aus, als hätten sie einen ganz guten Plan jeweils dann für den Gegner sich auch passend zurechtgelegt. Und das scheint in sich ganz gut zu stimmen. Und das, was auch wiederum bemerkenswert ist, finde ich, weil sie hatten ja auch einige Leistungsträgerinnen, die im Sommer den Verein verlassen haben. Von daher ist es grundsätzlich erstmal, glaube ich, ein super Fundament, auf dem sie aufbauen können, dass es so früh in der Saison halt schon auch fruchtet, wie jetzt zum Beispiel bei dem 2:1 gegen Wolfsburg und dass sie diese Dreifachbelastung, jetzt nicht mehr Dreifachbelastung, aber bis dahin Dreifachbelastung, ganz gut weggesteckt bekommen. Also die haben ja auch, wie gesagt, viele junge Spielerinnen dabei, für die das jetzt auch das erste Mal ist, dass sie Champions League spielen. Von daher war das schon, glaube ich, vorher so ein bisschen Wundertüte, dass man nicht weiß, okay, wie verpackt die Mannschaft das? Und dafür finde ich, machen sie es wirklich, wirklich gut und überzeugend. Und wie gesagt, wenn sie sich dann auch aufrappeln können nach einem Rückschlag, spricht das dafür, dass man wahrscheinlich noch einige gute Spiele sehen wird von ihnen. Also das glaube ich, die Entwicklung ist auf jeden Fall deutlich. Und ja, sie sind nicht so extrem abhängig von Nicole Biller, finde ich. Also da gibt es auch andere Spielerinnen mittlerweile, die auch Tore schießen können und für Torgefahr sorgen grundsätzlich. Das ist natürlich auch eine gute Entwicklung, wobei Nicole Biller weiterhin eine tolle Stürmerin ist. Das steht völlig außer Frage. Von daher ist super spannende Entwicklung, super spannende Mannschaft, kann ich nur empfehlen, da mal zuzugucken, wenn die dran sind, auch in der Champions League. Das ist schon echt nicht schlecht.
Ja, ich hoffe ja auch, der FC Bayern hat noch irgendwie eine Klausel in den Vertrag von, in den Transfervertrag von Gia Gorley reinschreiben lassen. irgendwie eine Rückkaufoption oder so.
Ja, hätte ja, das nicht so, wie gut die spielt, Sven.
Mir nicht ganz so klar, warum der FC Bayern Gia Corley hat gehen lassen, aber ja gut, das Überangebot im Mittelfeld und bei Außenbahnspielerinnen ist bei Bayern halt auch nicht gerade klein.
Ich wollte gerade sagen, wo soll die denn noch spielen?
Das ist, glaube ich, eher das Problem. Ich meine, das sieht man ja jetzt schon, dass manchmal gerade im Bayern-Mittelfeld Spielerinnen draußen sitzen, wo man sich denkt, huch, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und manchmal sieht man es dem Spiel dann auch an, wie bei Benfica, würde ich jetzt mal die These vertreten. Manchmal klappt es dann aber auch trotzdem. Aber gut, also wir haben eine sehr, sehr spannende Situation in der Frauen-Bundesliga. Ich habe schon die drei punktgleichen Teams auf 1, 2, 3 genannt. Bayern, Leverkusen und Frankfurt. Dahinter Wolfsburg und Hoffenheim auch mit 13 Punkten, nur 2 Punkte dahinter. Und die Turbine aus Potsdam nur 3 Punkte dahinter. Das heißt, die ersten 6 Teams dieser 12er Liga liegen innerhalb von 3 Punkten. Das ist wirklich eine fantastische Ausgangssituation und hoffentlich nicht nur ein Zwischenstand. Ich hoffe, dass wir da nicht irgendwie drauf zurückblicken und dann sagen, ach ja, das waren Zeiten, als es noch so eng beieinander war. Aber ich würde die These vertreten, Jana, und damit können wir vielleicht mal zum DFB-Pokal überleiten, dass die Spiele, die wir da gesehen haben, zwar jetzt nicht immer in den Ergebnissen, aber schon gezeigt haben, diese Niederlagen der großen Favoriten Bayern und Wolfsburg und die Stärke von anderen Mannschaften, wie zum Beispiel auch Leverkusen, über die wir jetzt ja noch nicht gesprochen haben, obwohl sie ja auch die 15 Punkte haben, das ist jetzt nicht komplett auf Glas gebaut, nicht kompletter Zufall.
Ja, Leverkusen ist ein gutes Stichwort, weil wir auch gerade bei der TSG waren. Die haben ja jetzt im Pokal gegeneinander gespielt in Leverkusen. Und ja, das war auch sehr spannend zu gucken. auch vom Spielverlauf ja sehr fesselnd. Und ja, das Bayer Leverkusen ist echt auch eine sehr spannende Entwicklung, muss man sagen. Also letztendlich haben sie sich durchgesetzt im Elfmeterschießen dann tatsächlich erst. Ja, der Hoffenheim ging in Führung, dann hat Leverkusen ausgeglichen in der 89. und man dachte, okay, jetzt ist Momentum wahrscheinlich eher bei Leverkusen. Dann hat wieder Hoffenheim in der Verlängerung erst die Führung erzielt und dann nochmal Dora Zeller für Leverkusen den Ausgleich gemacht in der 116. Und dann, wie gesagt, ging es dann in die Entscheidung vom Punkt. Und ja, das ist ja auch ein Beweis dafür, dass Leverkusen sozusagen völlig neues Gesicht hat. Also so die Entwicklung aus der letzten Saison fortgesetzt hat. Früher war das ganz oft so, dass Leverkusen in Spielen, wo sie mal gut angefangen haben oder gut reingekommen sind, dann irgendwann entweder fitnessmäßig nachgelassen haben oder sonst wie den Faden verloren haben und dann ganz schnell ja dann deutliche Ergebnisse dann doch hinnehmen mussten. Und jetzt kriegen sie es offensichtlich hin, selbst solche schwierigen Situationen zu drehen und an ihre Stärken zu glauben. Und ja, dann haben sie Spielerinnen wie eine Dora Zeller, die ja eingewechselt wurde zur Halbzeit und dann auch noch den Unterschied machen kann sozusagen oder zumindest die entscheidenden Tore. Das ist schon eine sehr bemerkenswerte Entwicklung von ja dem Bayer Leverkusen, ich würde jetzt mal sagen, bevor Achim Pfeifel dort Trainer geworden ist. Das ist jetzt schon schön zu sehen, dass da eine Stabilität vorhanden ist und man aus den Gegebenheiten einfach viel, viel, viel mehr macht. Und dann kommen halt, wie gesagt, auch mal solche Spektakelspiele zustande, wie jetzt im Pokal. Das ist schon echt schön.
Haben sich ja deutlich professionalisiert. Ich weiß gar nicht, ob wir es im letzten Kurzpass angesprochen haben. Auf jeden Fall haben sie jetzt zum Beispiel auch einen Fitnesstrainer angestellt. Also genau das, was du gesagt hast mit dem Einbrechen innerhalb von Spielen. Das war das, was man letzte Saison manchmal noch sehen konnte, gerade gegen die stärkeren Gegner. Das ist jetzt nicht mehr so, Sven. Also Leverkusen ist eine Mannschaft, die nicht nur stabil spielt, sondern eben auch gegenhalten kann. Also das, was wir Hoffenheim und Eintracht Frankfurt in unterschiedlichen Ausprägungen schon attestiert haben, muss man dann ja eigentlich auch bei Leverkusen so nennen, oder?
Ja, es gibt zwei Vereine, beziehungsweise zwei Mannschaften in der ersten Frauen-Bundesliga, die ich abseits meines Vereins mit großem Interesse verfolge. Und das ist tatsächlich Leverkusen, das andere ist die SGS Essen. Mhm. Ich mag das, was die in Leverkusen da machen. Ich mag auch, naja, die Aussagen mehr oder weniger von Thomas Eichin, der ja sportlich die Verantwortung trägt, der das Projekt Frauenfußball in Leverkusen ja auch vorantreibt. Ich habe da auch vor längerem ein längeres Interview mit ihm gehört, das ich sehr interessant fand. Da merkt man auch, dass es ein bisschen anders, als es halt in den Jahren zuvor war in Leverkusen, wo das halt alles auch irgendwie noch so ein bisschen alibi-mäßig gehandelt wurde. Und wenn man sich das so anhört, man halt schon zu der Überzeugung kommt, dass Thomas Aichin wirklich auch Interesse hat, das Projekt Frauenfußball in Leverkusen voranzubringen. Und das Spannende bei Leverkusen ist auch, sie haben so ein bisschen so, ich will nicht sagen unorthodoxe Spielerinnen, aber nehmen wir mal Christine Kögel mit ihren 1,55 Meter, ja, die auch ja bei Bayern mehr oder weniger aussortiert wurde, bei Leverkusen fast immer spielt, die aber sich mit ihrer Körpergröße überhaupt nichts, Entschuldigung, scheißt und in Zweikämpfe reingeht und alles und auch körperlich gegen größere Spielerinnen dagegen hält, die spielerisch gut ist, die spielerisch Akzente setzen kann. Und dann hast du eine Verena wieder, sorry, auch bei Bayern aussortiert, die es offensichtlich tatsächlich dann doch schafft und die ist erst 21, also es ist halt, ja, die es offensichtlich dann doch jetzt geschafft hat, den nächsten Schritt zu gehen, weil ich das auch so das Gefühl habe, dass sie in Leverkusen zu einer Art Führungsspielerin reifen kann, dass sie auch auf dem Platz jetzt mit Leistungen und auch spielerisch überzeugt, auch mit Toren. Also Leverkusen weiß da schon auch, wo und wie sie Spielerinnen herholen und in die Mannschaft holen können. Man darf auch nicht vergessen, sie haben eine Rudelitsch an Bayern abgegeben im Winter.
Das stimmt, das ist tatsächlich sehr, sehr richtig, was du da sagst, dass die ein sehr gutes Auge dafür haben, wen sie dann dazu holen. Offensichtlich haben sie das auch wirklich sehr gut zusammengestellt, sagen wir mal so.
Mhm. Ja. Ausbildungsverein Bayern, das ist halt Frauenfußball. Ja. Aber ich, jenseits
ich dieses Witzes ist sehr effektiv, Max.
Effektiv findest du sie?
Ja. Also ja. Ich fand, dass sie jetzt gegen Hoffenheim nicht so viele Chancen hatten, aber die wenigen, die sie hatten, die haben sie genutzt. Und das war auch teilweise in vielen anderen Spielen der Fall, die ich von Leverkusen gesehen habe.
Ja, das stimmt. Und sie stehen halt einfach defensiv sehr gut. Das konnte man jetzt im DFB-Pokal nicht ganz so gut sehen, das gebe ich schon zu. Ja. Aber 3 Gegentore bei 6 Spielen in der Liga sprechen da ja schon ihre Sprache. Man hat, glaube ich, einfach eine sehr gute Torhüterin. Hilft, auch wenn man 3 Elfmeter hält im Elfmeterschießen, muss man dazu auch sagen, mit Anna Klink. Also da scheint schon viel ineinander zu greifen und das, was ich gerade ansprechen wollte, beziehungsweise ich wollte das als These euch vor die Füße werfen. Jana, du darfst gerne mal als Erste reagieren. Das wirkt auf mich so, als ob jetzt die Professionalisierung, die bei manchen Vereinen schon stattgefunden hat, vor allem Wolfsburg und Bayern haben jetzt halt schon seit ein paar Jahren Geld in die Hand genommen, strahlt die dann so auch ein bisschen in die Liga ab, denn alle Spielerinnen, die diese beiden Mannschaften ausbilden, können ja nicht da spielen und das sehen wir ja jetzt gerade, dass dann solche dann bei anderen Vereinen ihre Chance bekommen. Ist das auch ein Baustein der jetzt engeren Wettbewerbssituation in der Liga?
Ja, ich würde das nicht ausschließen. Also ich glaube schon, dass man auch bei Vereinen wie Bayer Leverkusen gemerkt hat, man muss halt irgendwann tatsächlich sich die Frage stellen, also macht man es jetzt wirklich oder macht man es halt tatsächlich nicht wirklich ernsthaft? Also dann kommst du halt irgendwann an den Punkt und wenn du es dann doch ernsthaft versuchen willst, in der Bundesliga dauerhaft ja, nicht nur sozusagen dein Überleben zu sichern, sondern auch mal oben anzugreifen, weil es gibt ja nun mal jetzt die Möglichkeit, einen dritten Champions League Platz zu erobern, dann musst du natürlich auch eine Strategie entwickeln. Also da reicht ja auch nicht nur mehr Geld in die Hand zu nehmen, sondern dann musst du halt auch die Infrastruktur entsprechend anpassen und du musst halt wirklich gucken, dass du clever planst und offensichtlich denke ich mal, dass Achim Pfeifel mit seiner ganzen Erfahrung da auch echt genau der richtige Mann dafür ist. Also nicht nur, dass es sportlich auf dem Platz besser läuft und stabiler und wie du sagst, defensiv zu erkennen ist, dass man da weiß, was man tun will und dass man aus auch jungen Spielerinnen schon einimpfen kann. Das sieht man ja auf jeden Fall, aber auch, dass man halt in investieren muss und nach einem stringenten Plan und mit Köpfchen und dass man dann auch guckt, wo kriege ich meine Spielerinnen her. Und klar, sind es dann die Vereine wie Wolfsburg und Bayern, die dann tatsächlich sich auf dem internationalen Spielermarkt bedienen und da ihren Kader schön versuchen breit zu machen für die vielen Wettbewerbe. Und dann ist es natürlich zwangsläufig so, dass dann die Jüngeren, die dann so eher dann die Bankdrückerinnen wären oder die 1B oder 1C-Lösung, die wollen natürlich Spielzeit haben und sie sollen natürlich auch Spielzeit haben, damit sie sich selber weiterentwickeln können. Und dann sind natürlich solche Vereine wie Bayer Leverkusen, die gute Bedingungen bieten können. Auf jeden Fall die Adresse, wo man sich dann als erstes vielleicht umschauen möchte, wenn man nicht sagt, ich will jetzt schon ins Ausland gehen, sondern dann sind genau das. Da kann man sich dann reinentwickeln und sagen, das ist unsere Rolle und darum versuchen wir das Maximum mit zu erreichen mit diesen Gegebenheiten. Und das finde ich, dafür ist Bayer Leverkusen tatsächlich, wie du sagst, ein sehr gutes Beispiel.
Also, Leverkusen steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Sven, was war denn noch so ein Ergebnis oder ein Spiel, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist jetzt von diesem DFB-Pokal-Achtelfinale?
Von dem DFB-Pokal-Achtelfinale. Ja gut, eigentlich zwei, also ich habe drei Spiele nur verfolgen können. Das war natürlich das Spiel der Bayern-Frauen live vor Ort, dann Leverkusen. Es waren nur zwei Spiele. Ich habe die Highlights von Wolfsburg gegen Freiburg gesehen.
Dann erzähl uns doch mal von dem Bayern gegen Frankfurt-Spiel. Wir müssen jetzt ja nicht mal allgemein über beide Mannschaften sprechen, das haben wir schon gemacht. Also, aber was war denn in diesem Spiel nochmal so?
Also ich war mega enttäuscht von Frankfurt in dem Spiel. Die ersten 5 Minuten war Frankfurt gut im Spiel. Sie hatten ja auch, glaube ich, die erste Torchance, wenn mich nicht alles täuscht. Und haben auch relativ früh gepresst. Danach war von Frankfurt eigentlich nichts mehr zu sehen. Und der 2:1 Anschlusstreffer von Sürke Nüsken fiel so ein bisschen aus dem Nichts. Fast genauso eigentlich wie der Anschlusstreffer zum 3:2. Das hat mich so ein bisschen geärgert, weil, wie ich vorhin schon erwähnte, ich dachte, dass Frankfurt jetzt wüsste, wie man die Bayern ärgern kann. Und Nico Arnautis, der Trainer, hat ja auch vor der Partie gesagt, man weiß wie man die Bayern knacken kann. Aber davon war in der Partie leider wenig zu sehen. Auch eine Laura Freigang war fast gar nicht zu sehen. Also wie gesagt, wie ich schon sagte, wenn man die Bayern hoch anläuft, früh stört, dann kann man sie hinten in der Abwehr unter Druck setzen, weil sie da nicht sattelfest sind und davon war bei Frankfurt relativ wenig zu sehen. Die Bayern selber fand ich jetzt, wie wir es vorhin schon hatten mit dem Flow, auch nicht so überragend gegen Frankfurt.
Jana?
Wie es die 4 Tore suggerieren könnten.
Ja, aber ich fand es auch trotzdem souverän genug, sagen wir mal so. Ja. Ich fand, man hat schon sehr viel Bayern wieder gesehen in dem Ganzen, was sie angeboten haben. Und wie du sagst, Sven, also Frankfurt hat da tatsächlich nicht so die Mittel gefunden wie in der Liga. Spricht aber vielleicht auch dafür, dass die Bayern die richtigen Schlüsse gezogen haben, vielleicht auf die eine oder andere Art. Und ja, das ist ja einfach auch qualitativ teilweise echt schwer dann zu beherrschen. Also eine Linda Dahlmann in absolut toller Form, die viel das Spiel bestimmt und für die besonderen Momente dann einfach auch sorgt. Und dann, wie gesagt, Clara Bühl ist jetzt wieder dabei, macht dann auch 2 Tore, Ja, das ist, ich meine, diese Breite im Kader, die hat halt wirklich keine andere Mannschaft in der Liga und das zahlt sich aus. Ja, genau. Genau. Also
Breite hat Wolfsburg ja auch, aber selbst da ist die Qualität tatsächlich in der Breite, finde ich persönlich, auf die Einzelspielerinnen bezogen, gar nicht so groß wie momentan beim FC Bayern.
Genau. So meinte ich das. Also das ist ja, das sucht ja seinesgleichen in der deutschen Liga und von daher, ich kann verstehen, wenn man manchmal so ein bisschen unterwegs ist mit ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Das ist ja natürlich bei der Belastung, die da nun mal einfach gerade zu verkraften ist und vor allen Dingen auch nach einer Länderspielpause jetzt, das darf man ja auch nicht vergessen, gerade Bayern hat dann ja wahrscheinlich ungefähr eine Trainingseinheit vor so einem Spiel und ich finde, dafür haben sie es echt sehr souverän hingekriegt, weil man halt auch hätte denken können, jetzt fangen sie an nachzudenken nach dem Denkzettel vor der Länderspielpause und dann wieder gegen die Eintracht und also ich fand das war ein Statement irgendwie schon. Also es war, wie du sagst, es war jetzt nicht überragend, aber es war schon so, dass man mal gezeigt hat, so wer der deutsche Meister ist und dass man eigentlich doch das ganz gut unter Kontrolle hat, wenn man Fußball spielt. Und wie gesagt, dann so Spielerinnen wie Clara Bühl und Julia Gwinn
jetzt so zum ersten Mal getroffen können. Nach ihrer langen Verletzung.
Genau, das war natürlich auch nochmal ein schöner Moment, wo man gesehen hat, dass da viel von ihr abgefallen ist, dass sie da sehr, sehr ausgelassen gejubelt hat. Die hatte ja auch wirklich überhaupt keine einfache Zeit und ich finde, sie überzeugt zum Beispiel auch ziemlich gut. Also das, man sieht ihr das nicht an, dass sie von so einer schwierigen Phase zurückkommt. Das ist natürlich auch gut für die Bayern, dass das so gut funktioniert nach der langen Zeit. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich finde, man kann sich da, glaube ich, aus Bayern-Sicht jetzt nicht die allzu großen Vorwürfe machen, dass man noch sehr viel anders machen hätte können. Oder wie gesagt, ich finde halt zum Beispiel Linda Dallmann ist echt eine Augenweide, da zuzugucken.
Ja.
Das ist allein für solche Spielerinnen macht es dann auch echt Spaß, dann zuzugucken. Und dann kann ich auch darüber hinwegsehen, wenn dann nicht über 90 Minuten alles irgendwie komplett glatt läuft. Und schön war ja auch, dass die Eintracht nicht sich ergeben hat, sondern tatsächlich versucht hat, noch Nadelstiche zu setzen und das dann auch teilweise funktioniert hat mit zwei Toren. Also hinten war es tatsächlich wieder nicht ganz sattelfest dann bei den Bayern. Aber ich glaube, also im Normalfall wird da nichts passieren mit der Meisterschaft. Also auf dem Weg dahin kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand langfristig den Bayern Probleme bereiten wird. Wie es dann in der Champions League oder im Pokal ausschaut, das kann natürlich nochmal anders sein, aber ich glaube, über die lange Strecke sind die Bayern einfach zu gut besetzt.
So, bevor wir jetzt aber wieder über die Bayern sprechen, das hatten wir ja vorhin schon, dann würde ich lieber sagen, lass doch vielleicht über den nächsten Gegner der Bayern in der Liga sprechen, nämlich Sven, das ist die SGS Essen und du hast ja uns schon gesagt, dass du für die so ein kleines Herzchen übrig hast. Wie fandst du denn oder kannst du eine Einschätzung abgeben, wir alle konnten nicht alle Spiele sehen vom DFB-Pokal leider, von diesem 1:0 beim Hamburger SV, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte eigentlich Essen, also die Probleme konnte man jetzt auch schon in der Liga sehen, die es da so ein bisschen gibt. Ich hatte eigentlich so ein bisschen auf dem Zettel, das könnte jetzt ein Befreiungsschlag sein, ohne jetzt den HSV unterschätzen zu wollen.
Ja, ich habe die Partie tatsächlich ja auch gar nicht gesehen. Essen gegen den HSV war allerdings auch tatsächlich überrascht über das recht knappe Ergebnis. Ich habe natürlich auch die Aufstellung nicht im Kopf. Vielleicht musste man auf ein paar Spielerinnen verzichten. Vielleicht hat man auch absichtlich auf ein paar Spielerinnen verzichtet. Das weiß ich nicht. Ja, das gut. Kann ich jetzt so nicht sagen.
Ja, tut mir leid, da habe ich dir jetzt eine doofe Frage gestellt zum Spiel.
Kann natürlich durchaus möglich sein, wenn du sagst, okay, du spielst gegen den Tabellenführer der Regionalliga, ich glaube Nord ist es.
Geteilte Tabellenführer sind sie. Also der TuS Büppel und Hannover 96 Büppel hat sogar 3 Punkte mehr. Die sind gerade Tabellenführerin.
Ah, dann hat sich da wohl schon wieder was geändert, weil ich letztes Mal geschaut habe, war noch der HSV Tabellenführer. Aber dass du dir halt sagst, naja gut, okay, es sind halt letztendlich zwei Ligen Unterschied. Und dann kriegen wir das schon hin. Hat ja auch in einem anderen Spiel mehr oder weniger fast geklappt. Hennstedt-Ulzburg schlägt halt die Sportfreunde Siegen mit 9:0. So hätte es für die Essenerinnen ja auch ausgehen können. Insofern, momentan schwierig bei der SGS Essen, weil die letzten Spiele in der Liga waren auch nicht gerade überzeugend. Momentan hakt es ein bisschen, aber da hast du ja auch zwei hervorragende Gästinnen gehabt in der letzten Kurzpassfolge. Wo ihr ein bisschen länger über Essen gesprochen habt. Und ja, vielleicht ist es halt auch wirklich, dass, wie gesagt, man muss sich jetzt noch vielleicht noch ein bisschen finden dieses Jahr. Es sind viele junge Spielerinnen, die auch immer wieder Formschwankungen unterliegen. Ja, insofern würde ich das 1:0 jetzt da im Pokal auch gar nicht überbewerten wollen. Ich glaube, die sind froh, dass sie in die Runde weitergekommen sind und schauen einfach mal, was in der nächsten Runde kommt.
Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ich möchte nicht, dass ihr über Spiele spekulieren müsst, die ihr nicht gesehen habt. Sorry, das hätte ich mir einfach merken müssen, Sven. Das war eine dumme Überleitung. Leider gibt es ja nicht
alle Pokalspiele der Frauen live zu sehen. Es sei denn, der Verein macht es, so wie Leverkusen es gegen Hoffenheim gemacht hat. Das fand ich übrigens sehr gut. Also Kudos an Leverkusen TV oder jedenfalls das Vereinseigene
Fernsehen. Habe ich ewig nicht gefunden, bis ich das mal gefunden hatte, aber gut.
Dass sie es übertragen haben und wie sie es gemacht haben mit Interview zur Halbzeit und so weiter und so fort. Also alles in Ordnung, trotz der technischen Probleme ist ja immerhin schon mal etwas, weil das Montagsspiel Wolfsburg gegen Freiburg konnte ich dann halt nicht gucken, weil ich keinen Sky habe.
Dafür wurde immerhin viel Werbung gemacht während der Männer-Bundesliga. Ganz interessant allerdings zu sehen, welche Kommentatoren das dann auch kommentiert haben und welche dieses Insert, was in jedem Spiel lief, ich habe ja jedes Spiel gesehen, wie immer, bei der Männer-Bundesliga und wer das übergangen hat. Wollen wir vielleicht darüber sprechen dann, Jana, über dieses 3:0 vom VfL Wolfsburg beim SC Freiburg?
Ja, das fand ich schon alleine deswegen Highlight, wegen der Atmosphäre. Also du hast es angesprochen, es gab nicht nur Werbung von Sky, sondern auch der SC Freiburg hat ordentlich getrommelt und dadurch, dass die Frauen jetzt das erste Mal im Dreisamstadion gespielt haben, war es, glaube ich, dann auch irgendwie so eine Herzensangelegenheit für den einen oder anderen, da mal aufzuschlagen. Und das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, 3.100 Zuschauende da gestern Abend, Flutlicht. Das war schon echt schön. Also die Zahl klingt jetzt natürlich nicht so überragend, aber es war durchgehendes Feuerwerk an Unterstützung und Gesängen und Kritik am DFB, als die Schiedsrichterin den Handelfmeter gepfiffen hat, der 1:0 geführt hat. Also alles, was man sonst aus der Frauenbundesliga halt nicht so kennt. Ne? Also da gibt es das ja fast oder sehr selten, dass es mal so durchgehenden Fansupport gibt. Das fand ich schon echt ziemlich cool und die Freiburgerin, glaube ich, auch. Und das hat sehr gut funktioniert. Auf dem Platz dann leider nicht ganz so. Ich glaube, dieses frühe Gegentor durch den Handelfmeter war dann, glaube ich, echt schwierig zu verkraften. Wolfsburg war da sehr effektiv und souverän dann durch die frühe Führung. Dann noch kurz vor der Halbzeit nachgelegt, was natürlich auch nochmal sehr hilfreich ist fürs Momentum. Und man hatte kurz nach der Pause, so in der Anfangsphase, als Freiburg dann auch nochmal nachgelegt hat mit Wechseln, hatte man nochmal den Eindruck, okay, sie versuchen es nochmal richtig, also auch befeuert dann von den Rängen. Fand ich, hat man dann nochmal so ein Aufbäumen gesehen, aber das hat Wolfsburg überstanden. Muss man sagen, also Wolfsburg, fand ich, hat sich dann eigentlich ziemlich gut erholt präsentiert nach dem Rückschlag gegen Hoffenheim. Also es ist, finde ich, in größten Teilen immer noch zu sehen, dass da Stabilität ab und zu mal fehlt, aber grundsätzlich war das, fand ich, in großen Teilen recht abgeklärt. Und Freiburg, wie gesagt, in der ersten Halbzeit war das meines Erachtens echt zu wenig. Vielleicht war auch eine gewisse Nervosität dann mit dabei durch die Umstände oder das ungewohnte Stadion, ich weiß nicht. Und dann hat dann Wolfsburg das letztendlich recht souverän nach Hause gebracht, dann letztlich eben mit der Schlussphase und dem 3:0 durch Svenja Huth. Das fand ich, War schade, also man hätte sich wahrscheinlich schon eigentlich gewünscht, dass das vor der Kulisse ein bisschen enger vielleicht zugeht, aber wie gesagt, mit einem frühen Handelfmeter, 11. Minute müsste das gewesen sein. Ich kann leider immer noch nicht sagen, ob das berechtigter Handelfmeter war oder nicht. Du hast es erwähnt, es war bei Sky, allerdings hat Sky natürlich deutlich weniger Kameras da vor Ort als bei einem Männer-Bundesliga-Spiel, deswegen hatte man nur die Perspektive von hinten. Ich weiß nicht, ihr habt da vielleicht auch eine Meinung dazu oder nicht. Ich fand es schwierig. Also mein erstes Gefühl war klares Handspiel, aber je öfter man es dann irgendwie gesehen hat.
Meins war genau gegenteilig. Also ich habe mir die etwas längere Zusammenfassung vorhin eben auf dem Wölfe-TV angeschaut. Und da habe ich zum ersten Mal den Elfer gesehen und gestern Abend auf Twitter in meiner Timeline war es halt teilweise so, dass die Leute sofort alle gesagt haben, das war nie ein Elfer. Und meine erste Reaktion war auch, what, das war ein Elfer? Ich mir dachte so, ja, was soll sie machen? Also die hat ja noch nicht mal den Arm zum Ball, sonstiges, sondern eigentlich sogar vom Körper weg und hat sie quasi mit dem Rücken in den Schuss reingedreht. Aber gut, bei den Handspielregeln, ehrlich gesagt, blickt wahrscheinlich außer Colinas Erben kaum noch irgendjemand durch.
Naja, es ist ja wieder ein bisschen einfacher geworden, aber es war halt ein Handelfmeter. Das ist halt oft schwierig im Fußball. Also ich fand es auch, aber ich konnte es allerdings auch nicht live sehen, muss ich dazu sagen. Ich hatte da nämlich gerade den Mainzer Keller, das hat sich leider überschnitten. Deswegen.
Ja, also, Keller, da sind wir schon wieder beim Stichpunkt, ne, Max?
Ja, genau.
Aber was mich noch interessieren würde, du hast ja das Spiel, hast du das komplett gesehen, Jana?
Ja.
Also in der Zusammenfassung, die ja von Wölfe TV war, habe ich eigentlich bis auf, glaube ich, zwei Szenen, also unter anderem das Tor von Svenja Huth, kaum Chancen der Wolfsburgerin gesehen. War das tatsächlich so?
Naja, es war jetzt kein Chancenfeuerwerk, das stimmt. Also, aber das muss es ja auch nicht unbedingt sein, um trotzdem
aber das spricht ja dann auch eher für Freiburg. Das wollte ich eigentlich damit sagen, dass sie halt in der zweiten Halbzeit versucht haben, das Spiel zu machen und das Tor zu machen. So kam es mir zumindest in der Zusammenfassung vor.
Ja, das lässt man, also kann man durchaus so zusammenfassen, würde ich sagen. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an zwei Szenen, meine ich, wo die Torhüterin vom SC Freiburg auf jeden Fall eingreifen muss, Raffaela Borggräfe. Also da gab es auf jeden Fall noch in der ersten Halbzeit Szenen, wo Wolfsburg durchaus gute Gelegenheiten hatte. Also es hätte wahrscheinlich auch höher ausgehen können.
Ja.
Also, aber es war jetzt nicht so, als hätten die eine Chance nach der anderen rausgespielt. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen.
Ich hätte ja zum Abschluss gerne noch eine allgemeinere Frage, nämlich aufgehängt an diesem Freiburg-Spiel. Torit Knag war bei Studio Schmidt im der ZDF, wo war das? Neo läuft das? Naja, in der Mediathek sieht man sowas heutzutage. Wer schaut schon noch lineares Fernsehen? Und die hat da nochmal etwas festgestellt, was ja alle Beobachterinnen und Beobachter des Frauenfußballs schon mal erlebt haben. In anderen Ländern, Jana, ist es viel normaler, dass die Fans der Männerabteilung eines Vereins auch in ähnlicher engagierter Weise sich für den Frauenzweig dieses Vereins interessieren. Also allein diese Formulierung war ja schon völlig Quatsch. Es ist ja einfach nur ein Verein. Und in Deutschland haben wir das logischer, also sehen wir ja an den Zuschauerzahlen und an ganz vielen Dingen ist das viel, viel, viel reduzierter. Und deswegen ragt dann eben auch so 3000 Zuschauer im Dreisamstadion, die auch wirklich eine gute Stimmung gemacht haben. Da gab es dann auch schöne Szenen dann auch nach Abpfiff. Deswegen ragt es in Deutschland so heraus. Warum glaubst du, ist denn das hierzulande so, dass es nicht so ist wie zum Beispiel, ja, beim FC Barcelona, glaube ich, das ist ein gutes Gegenbeispiel, wo man einfach den Verein unterstützt und dann ist das ja egal, ob das die Basketballer sind, die Fußballer oder die Fußballerinnen.
Boah, schwieriges Thema. Also wenn man wüsste, woran es liegt, könnte man das vielleicht auch versuchen, besser anzugehen von der Vereinsseite, dass man versucht, quasi die Leute ins Boot zu holen. Ich glaube, dass die Vereine das ja doch tendenziell versuchen, aber das grundsätzlich hat man ja auch das Gefühl, dass Frauensport generell in Deutschland ja immer noch so einen sehr schwierigen Stand hat und dass man da auch zum Beispiel in UK schon irgendwie weiter ist und das mehr Leute interessiert und da diese Skepsis und dieses Desinteresse oder auch, ja, Desinteresse ist wahrscheinlich noch zu wenig, dass manche das wirklich einfach ablehnen, das ist dann noch viel, bei uns irgendwie viel, viel verhafteter und viel, viel eingebrannter ist und dann diese Schwelle zu sagen, nö, das ist mein Verein, wieso soll ich eigentlich nicht zum Frauenspiel gehen, da im Ausland teilweise dann wahrscheinlich einfach niedriger ist. Und ich meine, Turit Knag hat ja die Erfahrung gemacht, sie hat ja im Ausland gespielt. Ich glaube, sie kann das ja dann wie keine andere dann aus der Innensicht halt schildern, dass es dann teilweise eine andere Art von ja, Wertschätzung grundsätzlich gegenüber Fußballerinnen oder dem professionellen Frauenfußball dann sozusagen ist. Ich kann das nicht so gut einschätzen, ob das im Ausland dann tatsächlich dann die gleichen Fans sind, die dann erst zu den Arsenal Männern gehen und dann zu den Arsenal Frauen. Weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich so sein, sonst würde Turit sowas wahrscheinlich nicht sagen. Aber wenn das so ist, dann muss man halt gucken, ist das in Deutschland tatsächlich so, dass diese Klientel dann sagt, ich möchte das aus Prinzip nicht. Also das ist nicht meins, das ist zwar der gleiche Verein, steht der gleiche Name drauf, aber das ist dann trotzdem nicht das, womit ich dann meine Freizeit verbringen möchte und mein Geld und Zeit dann investiere. Ich glaube, dass es ein grundsätzliches Problem ist, dass es da halt immer noch eine sehr krasse, teils ablehnende Haltung gibt. Man sieht es ja auch an den Kommentaren bei Social Media, über die sich viele Spielerinnen zu Recht bitter beklagen oder die man ja auch sieht, wenn große Medien wie Sportschau oder so dann auf ihren Kanälen was über Frauensport allgemein bringen und sie versuchen das, glaube ich, schon sehr intensiv mittlerweile, dass sie das normalisieren, dass man da halt nicht nur was sieht über die BVB-Männer, sondern dann gibt es auch mal einen Beitrag über die BVB-Frauen, die es ja mittlerweile gibt. All solche Dinge versuchen sie einfach durch die Präsenz, glaube ich, zu normalisieren und trotzdem findest du halt immer noch die Trolle in den Kommentarspalten, die dann meinen, sie müssten da halt irgendwie was hinterlassen, um das zu diskreditieren grundsätzlich. Also wirklich auch immer dieses ganz Grundsätzliche
unter der Gürtellinie.
Genau, und das ist, glaube ich, tatsächlich, das ist natürlich die ganz hässliche Fratze, wenn man so will, aber ich glaube, diese Skepsis und so, das ist tatsächlich noch sehr, sehr verhaftet in weiten Teilen und das ist natürlich auch schwer. Also man kann halt, was kann man da machen, um so eine Grundeinstellung aufzuweichen? Im Prinzip finde ich, sind da auch die Medien in einer gewissen Verantwortung. Tatsächlich, dass man es halt mehr normalisiert, indem man es wie selbstverständlich abbildet. Und das ist ja auch das, was im Moment gerade, finde ich, im deutschen Frauenfußball ganz, ganz schön ist. Du hast einfach die Möglichkeit, sehr viel mehr zu sehen. Und dadurch hast du halt auch schon eine ganz andere Bindung und eine Verbindung auch grundsätzlich. Und das ist für die Spielerin natürlich gut, weil es sich wertschätzend anfühlt, aber es ist halt auch für den Rezipienten halt einfach was ganz anderes. Ich kann ja auch nichts gut finden, was ich einfach nicht sehe.
Wahrscheinlich dauert
das einfach eine Weile, bis ich das, es geht zu langsam, das finde ich ja auch. Aber ich finde, es ist eine Entwicklung zu sehen. Und ich glaube, dass, wie gesagt, die Medien da auch einen großen Teilspielen, indem sie es halt normalisieren und dem Ganzen mehr Platz einräumen, weil wenn es halt da ist, dann muss ich mich damit halt irgendwann mal anfreunden, dass es da ist und dann hören vielleicht die Kommentare irgendwann auf oder werden weniger und tatsächlich bricht dann vielleicht dieses Nicht-Akzeptieren so ein bisschen ein. So, und dann können wir darüber reden, dass man die Leute auch mal anlockt und durch Highlightspiele in großen Stadien und so weiter ihnen dann mal einen Köder hinlegt und zeigt, so die Hemmschwelle ein bisschen niedriger macht. Das könnte ich mir vorstellen. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema und wenn es da eine einfache Antwort drauf gäbe, würden wir wahrscheinlich bald nicht mehr drüber sprechen, aber ich fürchte, es wird noch ein bisschen dauern.
Sven, was sind da deine Gedanken zu?
Tja, das Blöde ist, Max, wir sind jetzt schon lange unterwegs und normalerweise wir da wahrscheinlich noch bis morgen früh drüber diskutieren. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also zum einen, was England betrifft, so habe ich zum Beispiel von ziemlich einigen englischen Bekannten von mir gehört, dass sie aufgrund der hohen Ticketpreise bei den Herren in England sich sagen, dann gehe ich mit meiner Familie zu den Frauen, weil es der gleiche Verein. Mhm. So, schon mal ein Punkt. Der zweite Punkt ist, Highlight-Spiele finde ich gut, wie wir es teilweise auch in der Champions League gesehen haben, mit Juve gegen Chelsea, wo, glaube ich, 16.000 drin waren. Mhm. Das Problem, was ich damit habe, ist, du versuchst Leute, muss man da Disclaimer, die Tickets waren alle for free, aber ich versuche die Leute da ins Stadion reinzukriegen und jetzt ist dann vielleicht einer, der da hingeht, sagt, er hat Interesse, schaut, okay, wann spielen die das nächste Mal in der Liga? Aha, okay, ja super, da möchte ich gerne hingehen. Wo spielen die denn? Oh shit. Das ist ja am Arsch der Heide. Das betrifft auch im Übrigen genauso die WSL in England, wo halt Arsenal in Bournemouth spielt zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, es ist Arsenal, die in Bournemouth spielen. Oder Chelsea, die außerhalb in einem kleinen Stadion spielen. Das heißt, wo du dann halt sagst, oh, ich dachte, ich bin immer im großen Stadion. Mehr oder weniger, jetzt übertrieben gesagt. So, das heißt, ich muss mir dann gucken, wie komme ich da hin. Der nächste Punkt ist, was hast du noch? Du weißt selber, Max, wie es bei uns hier ist in München, sag ich mal, mehr oder weniger, wie die Reihenfolge der einzelnen Abteilungen beim FC Bayern fanintern ist. Und dann kommt noch dazu, wenn sie alle gleichzeitig spielen, und das ist auch noch so ein Punkt, das hat man gesehen, glaube ich, beim Spiel Bayern gegen Hoffenheim, wo, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall über 1000 Zuschauer da waren im Campus, weil die Bayern-Herren in Anführungszeichen nur auswärts bei RB Leipzig gespielt haben. Mhm. So. Wenn Bayern-Amateure gleichzeitig spielen, wenn die Profis gleichzeitig spielen, wenn die Frauen gleichzeitig spielen, dann hast du schon keine Chance. Das heißt, der Spielplan der Frauen müsste alleine schon irgendwo darauf ein bisschen ausgelegt werden, nicht alle Spiele, aber zumindest teilweise Spiele, die Spitzenspiele, dass die in Länderspielpausen der Herren stattfinden, dass die meinetwegen sind, wenn der FC Bayern, wenn die Herren auswärts spielen, dass dann die Leute, die halt da sind, auch sagen, okay, ich gehe jetzt hier ins Stadion, weil 18.30 Uhr abends, ich meine, gut, 13 Uhr ist immer noch was anderes. FC Bayern Campus ist schwierig zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist auch nochmal ein anderes Thema, das trifft sicherlich auch noch auf einige,
ja gut, das ist jetzt sehr lokal,
möglicherweise aber, andere Stadien in Deutschland hinzu. Und mein letzter Punkt, dann komme ich auch gleich zum Ende, sind die Ultras. Das hat man in Freiburg gesehen. Die haben teilweise mehr Werbung dafür gemacht als der SC Freiburg, der Verein selber. Mhm. So kam es mir zumindest vor. Auch dieses Banner, was es zu sehen gab am Wochenende im neuen Stadion in Freiburg, was in der Kurve hing, wo nochmal darauf hingewiesen wurde, Montag alle ins Dreisamstadion. Den Flyer, den die Fans gemacht haben, alle ins Dreisamstadion. Ich glaube, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn du es einmal schaffst, die Ultraszenen der herrendominierten Vereine hinter die Frauenmannschaften zu kriegen, das muss ja nicht in voller Stärke sein, aber zumindest in Teilen, würde das, glaube ich, sehr, sehr viel bringen, weil zum einen hättest du im Stadion eine andere Stimmung, das heißt, schaut sich jemand die Bundesliga an und sagt, ach, das ist eigentlich ganz coole Stimmung, anstatt 1000 Leute, 2000 im Campus, ist mucksmäuse still, das ist ja gar keine Stimmung, warum soll ich da hingehen? Und du weißt auch, dass gerade die jungen Ultras, wir wissen das Problem mit den Kurven, es ist immer noch mehr sehr maskulin, ist alles noch sehr männlich geprägt, auch die Sprache, das Gebärden. Und dann sind wir, ich gehe doch nicht zu den Frauen, ich gehe nicht zu den Frauen. Ja, das heißt, würde auch in den Kurven irgendwo ein bisschen ein Umdenken stattfinden. Und auch bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel, da sind mir noch viel zu wenige von dem harten Kern der Eintracht Frankfurt Fans bei den Frauen. So, wenn man das dahin transportieren würde können, glaube ich, wäre dem Frauenfußball zumindest in Deutschland bei einigen Spielen zumindest schon mal viel geholfen.
Ja, Und ich habe dazu noch einen Gedanken und vielleicht machen wir dann an der Stelle die Diskussion zu, weil da können wir locker noch eine weitere Stunde füllen. Aber ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich ja logischerweise auch viel Feedback bekomme auf die Folgen, die wir hier machen, weil es sehr interessant ist, dass die Downloads bei dem Podcast exakt identisch sind mit allen anderen Kurzpässen. Also wirklich fast auf den Download genau. Bei YouTube ist es aber immer die Hälfte der Views. Ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Wer es halt interessiert, der hört sich's an und wer nicht, das ist dann auch für mich fein. Aber weil ich ja auch viel Feedback bekomme von Leuten, die das jetzt eher so ein bisschen kritisch sehen oder die auch mein Engagement für den Frauenfußball, was ja überhaupt nicht so ausgeprägt ist wie bei euch beiden zum Beispiel. Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich da so viel machen würde, aber das Wenige, was ich mache, wird dann trotzdem sehr hart kritisiert. Und ein Gedanke, den ich hatte, war, vielleicht muss man auch noch ein bisschen deutlicher machen, was das eigentlich bedeutet, wenn Leute sagen, Frauenfußball lehne ich grundsätzlich ab und die sagen das ja nicht so nett. Und dann kommen die mit Argumenten wie, also entweder sind es richtige, keine sinnvollen Argumente, aber selbst wenn sie mit Sachargumenten kommen, dann sind das immer so, es ist so langsam, es ist nicht so spektakulär, es sind, also solche Argumente, und das sind aber dieselben Leute, die mir dann in der Diskussion über Fußball erzählen, ja, ich gucke ja auch, also ich habe ja selber mal gespielt in der Bezirksliga und ich gucke ja, ich bin ja ein richtiger Fußballfan. Ich gehe ja am Sonntag Stadion und Bier, da gucke ich mir auch hier unsere heimische Mannschaft an. Und das ist das, was mir nicht in den Kopf will. Der Sport ist nämlich der gleiche oder derselbe sogar. Er wird nicht genau gleich ausgeführt, aber das Spiel ist genauso schön und toll wie so ein Bezirksligaspiel. Ich bin am Sonntag spazieren gegangen, haben die Sportfreunde München da gespielt, habe ich mir mal kurz angeguckt, fehlt mir auch so ein bisschen dieser Freizeitfußball, aber ich glaube, man müsste ein bisschen deutlicher klar machen, klar kannst du nur Bayern gegen PSG toll finden, aber dann bist du halt ein Plastikfußballfan. Das ist auch in Ordnung, ich will es nicht. Aber erzähl mir nicht, dass du Fußballfan bist, wenn du dann bei Frauenfußball denen nicht zugestehst, dass das Fußball sein soll und die von dir keine Aufmerksamkeit geschenkt bekommen. Ich glaube, da müsste man ein bisschen offensiver sein und sagen, sorry, aber du kannst kein Fußballfan sein, wenn du das so kategorisch ablehnst. Ich will nicht, dass es jeder liebt, aber es ist halt einfach genau derselbe Sport. Er hat genau dieselben Dramen. Ich meine, da waren die Spiele, über die wir heute recht ausführlich gesprochen haben, sind das perfekte Beispiel dafür. Die waren alle interessant, die waren alle spannend, da waren immer Szenen mit dabei, wo du mit der Zunge geschnalzt hast, da war richtig gute Aktion dabei. Es war einfach nur guter Fußball. Und jeder, der aus grundsätzlichen Dingen das ablehnt, einfach nur, weil das Frauen machen, der ist für mich kein Fußballfan. Sorry. Der ist wegen mir
Männer. Wenn die eigene Mannschaft scheiße spielt, dann sind es die scheiß Billionaros. Und wenn die Frauen spielen, heißt es, die können kein Fußball spielen.
genau. Also, und ich glaube, da muss man vielleicht auch ein bisschen offensiver werden, einfach sagen, ja, das ist ja völlig okay, wenn du so denkst, aber nenn dich dann bitte nicht Fußballfan. Weil dann, ja. Gut, das war noch so ein Gedanke, den ich dazu hatte. Jetzt haben wir lange überzogen, deswegen entlasse ich euch auch jetzt. Generell möchte ich noch ganz kurz hinweisen, Nia Künzer hat auch beim Rückspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Israel, diese beiden Spiele haben wir jetzt nicht besprochen, hat auch nochmal genau das, auch nochmal die Sichtbarkeit des Frauenfußballs nochmal angesprochen, auch hat auch ihren eigenen Sender, also sie ist ja jetzt Expertin für die ARD unterwegs, da sehr deutlich kritisiert und wie ich finde, sehr richtigerweise kritisiert. Das war Anstoß um 16 Uhr. Für jemanden wie mich, der da gerade arbeitet und das daneben her gucken kann, super, für alle anderen aber mega doof. Und ich möchte bitte, dass es für alle anderen gut ist. Ich kann es mir nämlich auch abends gerne angucken. Also die hat das auch nochmal sehr deutlich kritisiert. Da ist noch viel zu tun. Ihr zwei, ich danke euch sehr. Zum einen Sven Bayrich von Lottes Erbin, der @l_loco74 auf Twitter. Danke dir, Sven, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
Gerne, Max.
Und danke an Jana Lange, die @jott_el. Ihr beide habt ein EL in eurem Twitter-Handle auf Twitter. Jana Lange oder als @sed_lange. Danke dir, Jana, dass du mit dabei warst.
Sehr gerne, Max.
Und euch lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Werbesponsoren und Paywall frei. Wir zahlen unseren Gästen ein Honorar. Nicht wir zahlen das, ihr zahlt das. Ihr könnt uns unterstützen auf rasenfunk.de/supportersclub. Erfahrt ihr wie? Bitte tut das. Würde mich freuen und freut auch alle Gäste, denn die sollen für ihren Aufwand ja dann auch etwas bekommen. In diesem Sinne, danke für eure Unterstützung und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.